Der Porsche Taycan. Wie spricht man den? Tay wie Thailand und Kahn wie der ehemalige Torhüter von Bayern München. Also Taycan. Der wird der neue Tesla-Killer? Wird er es wirklich? Interessant ist, der heißt Turbo. Turbo oder Turbo S. Ja, das ist die Bezeichnung von den Verbrennern, die hier einfach weitergetragen wurde. Heute will ich mich mal dazu äußern. Legen Sie meine Meinung nicht zu sehr in die Waagschale. Ich fahre einen Tesla Model S 100D und damit habe ich hier die Tesla-Brille auf. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, weil die Medien sich gerade mit Lobeshymnen über den Porsche überschlagen. Und da ist vielleicht mal ein kritisches Wort an dieser Stelle auch mal angebracht. So, jetzt geht's also los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute kommen so ein paar Geheimnisse zum Porsche Taycan, die, wenn man ein bisschen aufpasst, ein bisschen nachdenkt, ein bisschen recherchiert, eigentlich gar keine Geheimnisse sind. Ich habe schon ein Video über den Porsche Taycan gedreht, vor, ich glaube, über ein Jahr oder 2 Jahren schon, wo ich den vergleiche mit dem Tesla Model S P100D, also dem stärksten, größten Fahrzeug von Tesla. Tja, hat der Taycan den Tesla schon vom Strom gestoßen? Schließlich war er am Nürburgring auf der Nordschleife in der grünen Hölle und hatte eine super Zeit gefahren. Meine Hochachtung. Aber nun ja, noch nicht. Sie werden ihn nämlich jetzt nicht bekommen. Das ist so wie bei der Ankündigung vom Tesla Model 3. Ja, muss noch ein Weilchen warten, bis es den gibt. Und momentan gehen die Auguren davon aus, dass man so sein Fahrzeug vielleicht noch 2020 bekommen wird. Also ist noch ein Weilchen hin. Und was Sie heutzutage auf den Straßen sehen, sind eigentlich alles Werksfahrzeuge, die hier noch die Tests nacheinander abfahren. Wenn der nun in größeren Stückzahlen dann 2021 auf dem Markt sein wird, dann ist es genau 9 Jahre nach dem Tesla Model S. Für eine komplette Neuentwicklung wie den Taycan muss man, ja, sagen wir mal so 5 bis 7 Jahre an Entwicklungszeit schon rechnen. Und man hat sich also nach dem Erscheinen des Tesla Model S ganz schön lange Zeit gelassen, 4 Jahre. 2 bis 4 Jahre, bis man damit nun richtig angefangen hat, bis man die Bedrohung erkannt hat, die hier auf einen lauern. Ich habe von 2015 bis 2017 einen Tesla Model S P85D gefahren. Da gibt es auch Videos von 0 auf 250. Ja, was man da so für Geschwindigkeiten hat, dann habe ich die entsprechend auch mal diskutiert. In einem weiteren Video gibt es ein zweites zu. Und damals habe ich die 0 auf 100 Zeiten vom Porsche 911 Carrera GTS etwas geschlagen und auch die 0 bis 200 Zeiten mit 14,2 Sekunden gegen die 14,4 auch geschlagen gehabt. Also ungefähr das war so die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, die ich mit meinem Tesla Model S geschafft habe. Und das hätte nun spätestens oder hat sicherlich spätestens dem Porsche zu denken gegeben. Der Taycan bringt es auf unter 2,8 Sekunden von 0 auf 100 und unter 10 Sekunden auf 200. Und die Zahl ist die wichtigere. Denn da glänzt Porsche. Das können die. Da sind sie nun schneller. Und ob nun das Tesla Model S, Raven Performance, Ludicrous Plus, oh, wie das Ding heißt, habe ich letztlich vom Tesla Markus so ein Modell fahren dürfen. Und der soll 2,6 Sekunden von 0 auf 100 schaffen, also 0,2 besser als beim Porsche. Aber er hat ihn selber noch nie schneller als 2,9 Sekunden von 0 auf 100 gefahren. Also hier liegt man sicherlich im Bereich der Messgenauigkeit, denn der Wert, der da vom Werk kommt, der ist sicherlich hervorragend, ja, von hervorragenden, wissenden Leuten erfahren worden. Was ist nun nach dieser langen Entwicklungszeit beim Taycan nun wirklich rausgekommen? Ich habe nach dem Bekanntwerden der ersten Eckdaten, wie gesagt, meine Videos gedreht und dabei ist der Taycan gar nicht so schlecht weggekommen. Allerdings ist in der Zwischenzeit die Zeit nicht stehen geblieben und Tesla hat die Zeit von 0 auf 100 um wirklich eine Sekunde verbessert und vor allem die Um eine Sekunde verbessert, es ist 30% schneller von 0 auf 100. Also hier muss man mal jetzt auf echte Prozent gehen und nicht auf einfach eine Sekunde schneller von 0 auf 100, sondern es ist um 30% schneller geworden. Das ist eine Welt. Das ist also richtig viel, was sie besser geworden sind. Und sie haben die Reichweite zu damals auf 610 Kilometer nach WLTP erhöht. 610 Kilometer nach WLTP. Und die Ladegeschwindigkeit beim Model S hat man auch erhöht von maximal 112 kW damals, jetzt auf 197 kW. Das ist aber nur der Maximalwert. Den kann der Tesla nur über 10, 15 Minuten halten. Dann geht es schon runter. Und der Porsche zeigt maximal 270 kW. Das war immerhin das Doppelte vom ersten Model S, aber jetzt nur noch 27% besser als beim aktuellen Model S. Allerdings, Porsche muss man zugute halten, diese Ladezahl halten sie weitaus länger, dass also die Ladezeiten doch deutlich kürzer werden beim Porsche. Und das liegt daran, dass sie hier eine andere Zellchemie haben und weitaus mehr Kobalt und Nickel in diesen Zellen verwenden und damit im Prinzip diese Ladegeschwindigkeiten holen. Damit kann man höhere Zielwerte erreichen. Allerdings wird damit so eine Batterie auch deutlich teurer. Und das muss man am Ende irgendwo dann auch bezahlen. Macht es einen Unterschied, so diese Ladegeschwindigkeit und so? Oh ja, macht einen Unterschied. Und zwar mein Weltrekord, den ich 2016, meine ich, war das, gefahren habe. Das war die maximale Kilometeranzahl in 24 Stunden mit Nachladen. Das waren 2424 Kilometer, die ich geschafft habe. Die hat der Taycan jetzt deutlich geschlagen, nachdem zwischendrin wir mit einem Model 3 den Rekord nochmal verbessert haben und dann Björn Nyland mit der hohen Ladegeschwindigkeit an den neuen Superchargern, diesen Werten nochmal hochgebracht hat auf 2850 oder so, haben die jetzt den Wert auf 3422 Kilometer hochgesetzt. Danke Porsche, dass sie von mir diesen wieder aufgewärmten Weltrekord weitertreiben und hier der Weltbevölkerung zeigen, was machbar ist. Allerdings, wenn man einen Tesla Model 3 jetzt auf einem abgesperrten Rundkurs wie Porsche gefahren ist, wir mussten runter auf 130, manchmal 120 mit Tempolimit, wir fuhren da auf einer öffentlichen Autobahn und so. Wenn wir mit Model 3 auf einen Rundkurs gehen, dann sollten wir diesen Wert sehr knapp erreichen. Das sollte man schaffen können. Also so viel ist Porsche dann am Ende doch nicht voraus. Sie waren damals, als sie das entwickelt haben, weit voraus. Aber die Zeit ist, wie gesagt, nicht stehen geblieben. Was ist oder was gefällt mir beim Porsche? Also die Form sicherlich nicht. Das ist für mich, wie alle neuen Porsche, irgendwo eine Prollkarre. Die 911er damals, die noch etwas schlichter waren, das hat eine saubere Grundform, die von Porsche gezeichnet wurde. Und mittlerweile sind da so viele kleine Prollelemente dran, das gefällt mir nicht mehr. Das ist meh. Außerdem sind diese kleinen Designelemente schlecht für den Luftwiderstandsbeiwert. Denn die führen alle kleine zu Verwirbelungen und so weiter. Es wird zwar offiziell von Porsche 0,22 angegeben, was besser ist als bei Tesla, aber irgendwo passt das alles nicht zusammen, kommen wir gleich dazu. Ich vermute, dass dieser Luftwiderstandsbeiwert wie üblich, wie für die Testprozeduren, NEFZ und WLTP vorgeschrieben, mit abgeklebten Spalten, mit dünnsten Reifen und abgeklebten Luftdurchläufen, Kühlereinlässen erfahren wurde oder ermessen wurde. Bei Tesla dagegen hat man, sagt man, einen Wert von 0,23. Man hat ihn von der Straße in den Windkanal geholt, vom Consumer Reports, meine ich, war das, und hat 0,24 gemessen. Also in der Realität ein hervorragender Wert. Ob Porsche den schafft, ich habe da so meine Zweifel. Zudem braucht Porsche ja, wenn sie diese hohen Kurvengeschwindigkeiten beim Rennmodus haben wollen, und dafür steht ja Porsche. Das ist es, mit Porsche fährst am schnellsten durch die Kurve. Das ist Porsche. Und dafür braucht man einen deutlichen Abtrieb, um hier die Haftung zwischen Rad und Straße zu haben. Und diese Haftung schafft man nur mit einem ordentlichen Abtrieb. Und das bedeutet dann Luftwiderstand. Jo. So, also da glaube ich an dieser Stelle nicht ganz dran. Und warum komme ich nun da drauf? Nun, Wir haben uns mal, oder es wurde die Reichweite von Porsche bekannt gegeben, und der hat eine massiv geringere Reichweite als der Tesla. Also wirklich massiv. Der WLTP von dem Tesla Model S mit dem 100 Kilowattstunden Akku, der tatsächlich 102 Kilowattstunden hat, brutto, nicht ausfahrbar, das ist etwas weniger, hat er 610 Kilometer WLTP. Das ist also eine Zahl. Mein NEFTS von meinem 100D lag damals bei 632 Kilometer. So, also zwischen WLTP und NEFTS ist bei Tesla tatsächlich kein so großer Unterschied wie bei den deutschen Fahrzeugen, wo man das gemerkt hat, dass die also im WLTP deutlich niedriger lagen in der Reichweite als beim alten NEFTS-Zyklus. So, und beim Porsche sind es 388 Kilometer statt 610. Und wie groß ist der Akku? Nee, der ist jetzt auch nicht so klein. Der hat 95 Kilowattstunden oder 95,3 oder sowas brutto. Also da fehlt es total heftig. Und dann haben sie bei Porsche noch einen Eco-Mode, um diese Zahl dann auf 412 Kilometer zu erhöhen. Was machen sie bei dem Eco-Mode? Also bei Tesla gibt es diesen, es gibt einen Reichweitenmodus, und dieser Reichweitenmodus, der heizt den Akku auf, damit man bei anderen Temperaturen, bei niedrigen Temperaturen, dann die letzten Ionen noch mobilisieren kann. Aber das ist jetzt nicht so wie bei irgendeinem Audi e-tron oder so, wo er den Schildkrötenmodus schaltet und irgendwie sowas. Nee, das ist es nicht. Und die Reichweite sind 67% vom Tesla Model S. Und der Bruttoinhalt sind nur 7% Unterschied. Wo sind diese 24%, wo ist dieses Viertel geblieben? Das ist irgendwo in einem Wirkungsgrad verloren gegangen. Da hat Porsche keinen guten Job gemacht. Das gleiche gilt ja für Audi e-tron. Auch die haben keinen guten Job gemacht. Auch da stimmt die Reichweite nicht. Aber da tippe ich, dass es der Luftwiderstand ist, obwohl Stefan Möller von Nextmove hat festgestellt, am Luftwiderstand wird es vermutlich nicht liegen, weil er bei höheren Geschwindigkeiten nicht so überproportional zugenommen hat. Also liegt es doch irgendwo innen drin an den Motoren, ja, an der Elektronik, an irgendwelchen Grundverbrauchern, an schlechten Wirkungsgrad von den Wechselrichtern, weiß man nicht so richtig, ne? Also da fehlt es noch gewaltig. Und tja, dann habe ich mir auch mal so ein bisschen die Preisliste durchgeschaut und so die Ausstattungsvarianten. Den Porsche gibt es nur mit 21 Zoll Felgen. Das dürfte jetzt, man weiß es nicht, womit sie den CW-Wert gemessen haben und den WLTP-Wert bestimmt haben. Wahrscheinlich gibt es in irgendeinem Land auf der Welt den auch mit 18 Zoll Felgen oder 19 Zoll Felgen, ich weiß es nicht, wo man dann im Prinzip diesen WLTP rechnen konnte. Auf 21 Zoll Rädern sollte der wirklich so 10% weniger Reichweite haben. Also auch da wird es bei Porsche schwieriger. Wird er das kompensieren können durch die hohe Ladeleistung? Ja, das kann er. Das hat man ja in dem Weltrekord gesehen. Das kann er. Allerdings müssen Sie zu jedem Ladevorgang einmal rausfahren, dranhängen und dann wieder reinfahren. Und das macht einen Overhead von, ich habe es im Weltrekord mit so richtig rein, zack, schnell raus und so. Da ist noch nicht mit Identifizieren, mit RFID übertragen und an und so. Also ich glaube, dass man da für einen Ladevorgang einen Overhead von 6-7 Minuten hat, wenn man sauber die Ladestation nah an der Autobahn findet, wie es ja Ionity im Prinzip an diesen Raststationen jetzt auch hat. Allerdings ist Ionity mit dem Ausbau seines Ladenetzes massiv zurück. Also die haben sich da gegenüber ihren Plänen, die sie hatten, nun auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und die schnellen Lader, also die nicht nur die High-Performance, sondern Super-High-Performance-Lader, die High-Performance-Lader sind, glaube ich, die 150 kW, also die normalen CCS-Lader haben 50 kW, dann gibt es die 150 kW. An der habe ich mit meinem Model 3 auch schon mal geladen mit CCS. Da bringe ich dann so 147, 143 kW raus. Und dann gibt es die Super High Performance oder Ultra Charger, wie immer die Dinger genannt werden. Die haben dann 350 kW und da kann der Porsche dann mit 270 kW laden. Allein die 270 kW Ladeoptionen gibt es noch nicht in der Preisliste. So, da weiß man noch nicht, was da kommt. Aktuell hilft also diese hohe Ladegeschwindigkeit ausschließlich dabei, den Nachteil der geringen Reichweite zu kompensieren. Nun, kostet noch mehr, aber Porsche-Fahrer hat es, ne? Der muss da nicht so drauf gucken. Der Porsche wird mit Sicherheit das sportlichere Auto sein. Das eine ist eine Familienkutsche mit Sport drin, ja, muss man so sagen. Und das andere ist von den Genen her ein reines Sportauto. Das ist ganz klar, das sind die Gene von Porsche, die ja davon leben, dass die Menschen das wissen und das übernehmen und sagen, Porsche ist ein Porsche. Ne? Die Verarbeitungsqualität wird deutlich höher sein bei Porsche. Aber jetzt muss man auf den Preis gucken. Man hat also den Preis auf 154.000 Euro für den normalen Turbo in der Grundausstattung gesetzt. Ja, nun, das ist meine Hausnummer. Und hätte, wenn Tesla seine Preise nicht gesenkt hätte, wäre das ein wirklicher, schöner Konkurrenzpreis zu Tesla gewesen. Denn damals kosteten die Performance-Modelle so 150.000, 158.000 in der Premium-Ausstattung. Und das hätte mit den 150.000 vom Turbo, wäre das so hingekommen. Damals war ja der auch noch langsamer. Also der hätte sauber mit dem konkurriert. Bloß in der Zwischenzeit hat Tesla die Preise um mindestens 30% gesenkt. Ja, und die Leistung nochmal erhöht. Und jetzt steht der Porsche mit seinen 154.000 da ziemlich schlecht da. Also das ist teuer. Und der Turbo S, der dann wirklich mit dem Performance Ludicrous Plus Mode da entsprechend hinkommt, der kostet dann 185.000 in der Grundausstattung. Und ich habe mir mal einen zusammengestellt, in dem ich jetzt nicht auf die Superfelgen, nicht auf Carbon-Look und nicht auf Bremssättel mit X-Fach und so, dieses ganze sportliche Trim alles weggelassen, sondern nur das gewählt, was man schlicht beim Tesla braucht, um mit dem Tesla gleichzuziehen. So, also da die Soundanlage gehört da ordentlich rein. Dann gehört da beheiztes Lenkrad rein. So, wie gesagt, dann die Ladeleistung, 270 kW konnte ich nicht holen. Gab es nichts zu konfigurieren, habe ich die 150er genommen für immerhin 416 Euro oder so. Wobei man jetzt wirklich fairerweise sagen muss, Geld kostet ein Ladegerät. Da ist Elektronik drin, was aus Wechselspannung Gleichspannung macht oder Gleichstrom macht. Und was braucht man bei so einem Gleichstromlader? Ja, ein bisschen mehr Kupfer. Sowohl in dem Schaltteil als auch dann im Kabel zur Batterie. Die Elektronik sitzt alles in der Ladesäule. Die holen da 416 Euro für lau. Das ist krass. Und die 270 kW Option kostet bestimmt 1000. Das ist Abzocke. Aber gut, da weiß der normale Elektrofahrer noch nicht ausreichend Bescheid, um was es da geht. Ne? So. Das war dieses, das war jenes. Jetzt geht's weiter. Für 203.000 Euro, also jetzt ziemlich genau das Doppelte vom Model S, Performance Ludicrous Plus, für ziemlich genau das Doppelte bekommt man ein Auto. Was bekommt man mehr? Nun, dann kommt ein Wagen mit hervorragender Fertigungs- und Verarbeitungsqualität, bin ich mir sicher. Allerdings könnte dieser Wagen Kinderkrankheiten bekommen, dass man da öfter mal in die Werkstatt mit muss. Hat man beim GT3 gesehen, wo da die Motorplatzer kamen. Also man ist auch Porsche ist nicht von solchen anfänglichen Fehlern da befreit. Und ob die nun genügend Erfahrung mit ihrem 800-Volt-Akku gemacht haben, wissen wir auch noch nicht. Werden wir alles an dieser Stelle sehen. Und vor allem die Chemie von diesen Akkus wird ihnen ja zugeliefert aus Asien. Haben sie da die entsprechende Qualitätssicherung drüber laufen? Können die in der Qualität mithalten, die Porsche haben will? Schwer. Was Porsche auf jeden Fall kann, die können von 0 auf 100 10-mal beschleunigen, gleich hintereinander und verlieren damit nur 25% an Zeit dann. Also dass der letzte Beschleunigungsvorgang nur 25% langsamer ist als der erste. 0,7 Sekunden, haben sie gesagt, entspricht bei dieser Beschleunigung 25%. Das schafft ein Tesla bei weitem nicht. Der wird plus 400% haben. Ne? Also da sind die Renngene von Porsche drin. Das ist das. Bloß wenn du auf der Autobahn jetzt hier dieses Pressen und Beschleunigen mehrfach hintereinander machst, dann fährst du nicht nach 388 Kilometer an die Zapfsäule, sondern nach 100. Ich bin mit meinem Auto, mit meinen beiden Autos, sowohl mit dem 100D als auch mit dem Model 3 Long Range, hier die beiden Videos, möglichst schnell von München nach Augsburg gefahren. Da habe ich einen Durchschnitt von 222 Kilometer pro Stunde gefahren Und die haben sich mit 550 und 630 Wattstunden pro Kilometer besoffen. Also das sind 55 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ne? Also ja, mit dem Model 3 kommst du dann 100 Kilometer weit und mit dem Model S kommst du 130 Kilometer weit. So, also wenn man diese Performance von Porsche wirklich nutzt, dann sind die 95 Kilowattstunden vom Akku viel zu klein. Also hier ist die Leistungsfähigkeit des Porsches nicht abgestimmt auf den Leistungsinhalt des Akkus. Was hilft einem das, wenn man da beschleunigen kann und so weiter und da musst du raus an die Box zum Pitstop. Ne? So, Tesla sage ich. Porsche hat es super geschafft, auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife, in der grünen Hölle, eine Superzeit abzuliefern von 7 Minuten 42 Sekunden. Das ist spitze. Aber es gibt einen NIO IP9. Der ist jetzt allerdings nicht ein viertüriger Sportwagen, sondern ein zweitüriger Sportwagen. Den haben sie abgespeckt mit dem Akku, dass er möglichst leicht war, unten dran gedreht bis zum Abwinken. Der hat es in 6 Minuten 46 Sekunden geschafft. Was nun da der ID.R von Volkswagen schafft, habe ich noch nicht gehört. Ich weiß auch nicht, ob sie schon dort waren, weil ja der Akku dort relativ klein ist, um diesen Pikes Peak-Rennen zu gewinnen. Da geht es halt auch stark in die potenzielle Energie, also in die Höhe, die man aufbringen muss. Ob da der Akku ausreicht, um eine Runde auf dem Ring zu fahren, in der grünen Hölle, ich weiß es nicht, also auf der Nordschleife. So, dann hat man sicherlich bei den NIO die Temperaturkontrolle ausgeschaltet. Und das hat man damals ja beim Audi R8 e-tron auch gemacht gehabt, um da eine halbwegs vernünftige Zeit zu fahren und nicht in die Temperaturbegrenzung reinzukommen. Was man beim Porsche gemacht hat, das weiß ich nicht. Ob man dort in der Temperaturkontrolle gedreht hat oder nicht. Gut, sagt man nicht. Vor Jahren hat man den P85 Plus, das war damals das sportlichste Sportgerät von Tesla, schon mal mit einer 8 Minuten 12 Sekunden Zeit auf der Nordschleife gesehen. Das ist von den 7 Minuten 42 zwar deutlich weg, weil um da 30 Sekunden schneller zu fahren, muss man viel schaffen. Ne? Aber so schlecht war es damals auch nicht. Im Fall ist es schon wahrscheinlich 5 Jahre her. Letztlich hat man einen Tesla mit einem Bit-Kennzeichen, Bitburg, da ist Tesla Grohmann Engineering zu Hause, auf dem Nürburgring gesehen, wo die schon mal erste Tests gefahren haben mit 21 Zoll Rädern drauf. Und man hat vor, jetzt in der Woche, wir haben jetzt den 16.09.2019, in dieser Woche will Tesla dort fahren. Und wer wollte da für die fahren? Nico Rosberg oder so. Irgendeiner wollte sagen, das wäre toll, wenn er damit fahren dürfte. Und der Elon Musk hat getwittert, das wäre schön. Und so mal sehen, ob die sich da zusammen telefonieren und dann dort auf dem Ring eine ordentliche Zeit zusammenbekommen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Porsche schlagen werden. Zumindest müssen sie dann mal die Temperaturkontrolle ausschalten, damit sie da ihre Motoren da richtig hochheizen können. Der Akku hält das locker aus. Wie gesagt, Akkumulatoren sind von den Temperaturen nie das Problem. Das ist ein modernes Märchen, was immer wieder gehalten wird, um Elektroautos schlecht zu machen. Es sind die Motoren. Und dass Porsche das jetzt 10 mal 0 auf 100 schafft, liegt daran, die haben einfach eine bessere Kühlung in die Motoren eingebaut. Herzlichen Glückwunsch, Porsche. Wirklich gut gemacht. Ne? Haben Sie Ihr Engineering wirklich überlegen ausgespielt? Und jetzt muss man gucken, ob man mit den leichter überhitzenden Motoren von Tesla damit hinkommt. Wird man sehen. Also ich glaube nicht, dass man es schafft. Obwohl ein Model 3 Performance ist letztlich gefahren auf dem Ring und hat 8 Minuten 3 Sekunden geschafft. Und das Model 3 Performance hat nun deutlich weniger Leistung. Gut. Ist auch ein gutes Stück leichter, so 400 Kilo ungefähr. Hat allerdings dann einen kleineren Motor vorne. Ja, also wird man sehen. Also ich sage mal, ich schätze mal, dass sie auf 750, 755 kommen werden. Ich kann da locker falsch liegen und Elon Musk schafft es trotzdem. Wir werden es in der nächsten Woche dann sehen. Jetzt ist die Frage, was will man? Will man eine Spaßmaschine und am Wochenende in den Bergen zum Heizen zu gehen, allerdings auch zum Laden zu gehen, relativ oft? Oder will man eine Reiselimousine haben, mit der man mit Familie und Gepäck von München nach Hamburg in zügigen Zeiten fahren kann, ohne sich hier mit einem Chiropraktiker aus dem Auto helfen zu lassen? Ein Porsche 911 war noch nie praxistauglich, wirklich für längere Fahrten. Das war ein Spaßauto und genau dort ist ja auch die Klientel von Porsche zu Hause. Und so bleibt der Taycan ein Zweitwagen für die Junggesellen oder ein Drittwagen für die Familie, für die wohlhabende Familie. Tja, vom Preis bin ich furchtbar enttäuscht. Doppelter Preis zum Tesla, musste das sein. Man stellt sich da dermaßen hinten an und dieser Taycan ohne Turbo, der also nur mit Heckmotor kommt, der soll ab 2022 dann kommen. Ach ja, und wer hat sich so bei Tesla darüber aufgeregt, dass die teuren Modelle zuerst bringen und die billigen erst später? Ahaha, so, Porsche macht es genauso. Volkswagen macht es an einer Stelle jetzt beim Einstiegsmodell der First Edition beim ID.3 ein bisschen besser. Aber am Ende ist es so, jeder muss den Cashflow anfangs hochhalten und von den Leuten das Geld holen, die bereit sind, das zu bezahlen. Ne? Der soll schon über 90.000 kosten. Also er wurde so nur knapp oder nur über 90.000, haben sie gesagt. Ob der nur bei 90.000 oder 99.000 kommt, ich schätze mal, der wird bei halbwegs mit der vernünftigen Ausstattung 99.900 kosten. Bin mir ziemlich sicher. Tja, was Porsche auf jeden Fall für einen Riesenvorteil hat, die haben an den Heckmotor ein Zweiganggetriebe eingebaut. Ich habe mal hier ein Video gedreht über die Getriebe bei Elektroautos, warum es da kein Schaltgetriebe gibt, warum das ein einfaches Untersetzungsgetriebe ist, weil nämlich auf der gesamten Welt Tempolimits sind und da kann man mit den Elektromotoren mit einem Gang, der einfach vom Stand aus bis zur Maximaldrehzahl hochdreht, ganz wunderbar leben. Gar kein Problem mit, darum braucht man kein Schaltgetriebe. Bei uns, wenn wir nun über die 120 oder 130 rauskommen, dann haben wir es mit einem Asynchronmotor zu tun. Das bedeutet asynchron, der Rotor dreht mit einer anderen Geschwindigkeit als der Stator, als das Magnetfeld im Stator. Und zwar bleibt der Rotor etwas zurück. Das dreht mit einem Schlupf, sagt man dazu. Das sind so 3-5%. Und je höher die Drehzahl ist, umso mehr wird es schwieriger, die Magnetfelder im Gleichklang zu halten, weil die Verschneidung, Verschränkung weiter auseinanderklafft und dann nimmt das Drehmoment ab, dass man also dann locker bei höherer Drehzahl auf nur noch das halbe Drehmoment kommt. Und da hat Porsche halt den schlauen Trick oder den naheliegenden Trick verwendet, wir machen Schaltgetriebe und wenn wir in eine höhere Drehzahl kommen, dann schalten wir hier runter oder rauf oder wie auch immer und senken die Drehzahl des Elektromotors, kommen in den besseren Bereich der Magnetfelder und können hier wieder die volle Leistung im Drehmoment im Prinzip nutzen. Toll gemacht, macht allerdings den Wagen etwas schwerer, macht den Wagen wieder etwas teurer. Man kriegt an dieser Stelle nichts umsonst, wird aber die Verbrenner von 150 bis 250 deutlich deklassieren. Und den Tesla auch, sowieso, weil der ja nicht schaltet. Der Rimac Concept 1 und Concept 2, die schalten auch. Die haben auch ein Zweiganggetriebe da drin. Aus genau diesen Gründen. Und Porsche hat sich ja mit 10% an Rimac beteiligt. Ja, weshalb wohl? Gut. Was mir beim Porsche sehr positiv aufgefallen ist, man hat die Anzahl an Zellen massiv erhöht. Von diesen wenigen Zellen, die in den deutschen Kleinwagen drin sind, ist man jetzt auf eine Zahl von rund 400 Stück hochgegangen. Und Tesla ist ja von seinen 8.256 Zellen im Model S zum Model 3 runter auf 4.144 oder irgendwie sowas in der Richtung runtergegangen. Und Porsche ist raufgegangen. Das heißt, die optimale Anzahl an Zellen wird sich irgendwo, ich habe damals geschätzt, dass es 2.000 sein werden, vielleicht sind es nur 1.500 Zellen. Irgendwo dort wird man sich dann in der Mitte treffen, um hier die optimalen Verhältnisse zwischen Zellenanzahl und Leistungsfähigkeit und Kapazität dieser Stelle zu finden. Damit ist der Wagen natürlich auch ein bisschen schwerer geworden, weil man die prismatischen Zellengehäuse dort alle einzeln braucht. Ne? Tja, der Taycan ist für das Erstlingswerk von Porsche ziemlich gut geworden. Ne? Der Preis, wie gesagt, holt mich jetzt nicht vom Hocker. Die Porsche-Fans werden die Preise zahlen. Das war schon immer so. Und früher erhielt man bei Porsche ein in der Fahrleistung deutlich überlegenes Fahrzeug. Und selbst ein vergleichsweise preiswerter 911 GTS, Carrera und so weiter, war immer leichter und billiger als ein vergleichbarer Ferrari oder Lamborghini oder was auch immer da so nicht gegenfuhr und konnte sich auf Rundkursen im Rennen tatsächlich auch schlagen. Und dafür war man dann bereit, für einen Sechszylindermotor im Vergleich zum Achter- oder Zwölfzylindermotor dann doch vergleichsweise viel Geld zu bezahlen, weil das Engineering bei Porsche halt so genial war, dass hier die Überlegenheit trotzdem rauskam. Und heute hat man es nun damit zu tun, dass man an die physikalischen Grenzen der Autos gekommen ist und die Unterschiede ja im 5%-Bereich liegen. Und dann einen Preis vom Doppelten zu verlangen, ist schwierig. Ist nicht unmöglich, weil es gibt genügend Porsche-Fans, die werden sich das kaufen. Aber es wird schwierig. Man muss also mit Qualität und mit Ruf glänzen. Doch in der Abgasskandal-Affäre hat Porsche nicht geglänzt. Die Porsche-SUVs mit dem Dieselmotor, die haben ja ganz massiv die Werte überschritten. Und da versucht sich Porsche immer rauszureden, das waren ja die Audi-Motoren, die wir da genommen haben. Und Audi sind die Bösen, die haben das verbrochen. Wenn ein Ingenieur von Porsche einen Dieselmotor in einen Cayenne oder einen Macan integriert und dann nicht mitbekommt, dass hier beschissen wird, dann ist es entweder ein sehr, sehr schlechter Ingenieur oder aber er hat beide Augen zugedrückt. So, und dann will ich nicht wissen, was besser ist, ne? Einen schlechten Ingenieur vor sich zu haben, der das nicht merkt. Das haben wir nicht wissen können. Mittlerweile kommt es ja raus, dass jeder gewusst hat. Ich habe da mehrere Videos, schon seit vielen, vielen Jahren. Seit 2015 habe ich über die Dieselaffäre, habe ich 4, 5 Videos gedreht. Schreibe ich Ihnen unten mal so ein Mecher mit rein, wo ich es damals schon gewusst habe. Klar, ich habe ja auch als Automobilingenieur bei Opel gearbeitet. Da weiß man solche Dinge. Das haben die auch gewusst. Und damit sollte der Ruf von Porsche bei der Elektromobilitätsfraktion auch ein Stück weit angeknackst sein. Ob man es, hört man immer wieder so auf Facebook und so, liest man Kommentare, niemals wieder Volkswagen, auch wenn sie jetzt den ID.3 als Elektroauto rausbringen, nie wieder, die haben die Menschen so betrogen. Normalerweise sind die Leute bei Fahrzeugen so 15 bis 20 Jahre sind die ihrer Marke treu. Und wenn sie sich jetzt von der Marke verabschiedet haben, wie ich mich von BMW verabschiedet habe, nach 17 Jahren, glaube ich, habe ich BMW gefahren, dann müssen die jetzt 17 bis 20 Jahre leiden, bis ich mir wieder ein BMW kaufe. So, da kann es sein, dass Porsche halt nicht ausreichend viele Kunden findet, wobei man sich an der Stelle auch überlegen muss, 20.000 Autos pro Jahr sind nicht so viel mit USA, China, Norwegen, Schweiz, da geht schon was. Sie haben aber gesagt, sie wollen die Stückzahlen auf 40.000 pro Jahr erhöhen. Und ob sie dann die entsprechenden Akkus aus China oder Südkorea, aus Asien allgemein bekommen, ist noch fraglich. Der Audi e-tron, der leidet gerade darunter. Die produzieren wohl nur die Hälfte von denen, die sie produzieren könnten, weil sie keine ausreichenden Akkustückzahlen aus Asien erhalten. Wie das mit Porsche ausgeht, das ist ja schließlich ein Konzern. Die werden da gemeinsame Synergien heben wollen beim Einkauf. Ja, das weiß man nicht so richtig. Also wie es da mit dem Porsche Taycan an der Stelle weitergeht, ich weiß es noch nicht. So, fürs Erstlingswerk also ein tolles Auto geworden. Ob der Abstand groß genug ist oder überhaupt ein Abstand vorhanden ist, um den doppelten Preis zu verlangen, das werden die Kunden entscheiden. Das wird der Markt entscheiden. Ich bin mir sicher, die werden Kunden finden, aber werden sie so viel Marktanteil an diesen Autos halten, wie sie damals mit ihren Verbrennern gehalten haben? Ja, wir werden es sehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.